Herr, wir danken dir und preisen dich, denn Großes hast du an uns getan. Und dieses Große ist nicht das Große dieser Welt, berühmt, reich, schön, Glamour und Glitzer zu sein, sondern das Große an dem, was du an uns getan hast, dass du unsere Seele wunderschön geschaffen hast. Und dass du jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde unseres Lebens wirklich bei uns warst und bist und sein wirst. Wenn wir beten, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Stunde gekommen, dann dürfen wir erfahren, dass du jetzt wirklich bei mir bist und wir jederzeit aus deiner Kraft heraus leben dürfen. Herr, so bringe ich auch besonders all diejenigen, die durch Krankheit, Alter, deren Psyche beschädigt ist, deren Nöte da sind, finanzielle Nöte, die eher denken, dass sie von dir verlassen sind. Lass sie sich bewusst machen, dass du mit ihnen in die tiefste Not ihres Lebens hineingestiegen bist. So wie du in Bethlehem im Stall groß geworden bist, wie du auf der Flucht warst als Flüchtling, wie du ausgegrenzt und bespuckt und mit Geißeln geschlagen worden bist, getötet worden bist. All diese Tiefen hast du erlebt und erlebst sie in jedem Menschen, dem Unrecht geschieht, auch. Und trotzdem hast du daraus das Heil gemacht. Und so ist auch jede Situation, egal wie banal sie uns erscheint, wenn wir sie letztlich in deinem Namen tun, wird sie zum Heil für die Welt sein. Herr, und so lass uns immer wieder am Tag dir danken, dich preisen und dir unser Leben in die Hände legen, damit du durch uns wirkst, damit du tatsächlich derjenige bist, der in meinem Leben regiert, der König ist, der Wind, der Rückenwind oder wie wir es immer in diesen Tagen besungen haben. Herr, ein unglaubliches Geschenk und lass es uns entdecken, dass wir da heraus leben und jubeln, wie wir es im Buch Zephania gehört haben, juble Tochter, dass wir uns freuen und dankbar sind und mit Maria sagen können, meine Seele, preist die Größe des Herrn. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, dieses Loblied Mariens, da hatten wir einen Mitbruder, da konnte man immer wieder hören, wie der, sicherlich nicht absichtlich, aber gebetet hat, meine Größe preist die Seele des Herrn. Und wir mussten dabei schmunzeln, weil wir eigentlich gedacht haben, das denkt er wirklich. So boshaft waren wir dann wiederum auch, aber es war originell, dass es immer von dem Gleichen immer wieder aus Versehen quasi kam, vielleicht ein freudscher Versprecher. Ich wurde angefragt wegen dem Buch von Fräulein Angele. Es gibt eine kleine Broschüre von Fräulein Angele im Fee-Medien-Verlag, Anni Angele, die dieses Heilsgeschehen von Anni Angele, das Leben von ihr in, beschreiben, auch mit Bildern, so dass man da ein bisschen einen Vorgeschmack haben kann. Hier im Haus gibt es auch einige noch, wenn sie da jemand Interesse dran hat. Und die zweite Frage, die ich noch vorweg stellen wollte, wir haben ja gestern mit dem Rosenkranz die Textstellen des Rosenkranzes ausgeteilt. Ich weiß nicht, haben Sie da Überraschungen erlebt und entdeckt? Aha, habe ich noch nie drüber nachgedacht? Oder war Ihnen alles ganz vertraut und bekannt? Oder die anderen können ja heute noch die Gelegenheit nutzen, daran weiter zu machen und das mal anzuschauen. Ich möchte heute ins Alte Testament mit Ihnen gehen und erst einmal eine etwas fast aberwitzige Geschichte betrachten. Sie erinnern sich vielleicht an das Buch Tobit, wo der Tobias von seinem Vater weggeschickt wird, um bei Verwandtschaft in der Ferne Schulden einzutreiben. Und da kommt er bei Raguel an, das ist ein weitläufiger Verwandter. Aber dass der Junge nicht alleine gehen muss, geht der heilige Erzengel Raphael, getarnt als junger Mann, mit ihm und führt ihn den Weg. Und sie kommen also bei dem Raguel an. Und der Raguel hat eine eigenartige Tochter. Die war nämlich, so beschreibt das Buch Tobit im 5., 6. Kapitel, schon 7-mal verheiratet. Und jedes Mal ist in der Hochzeitsnacht der Bräutigam gestorben. Es wird beschrieben, dass sie von einem Dämon geliebt wurde und dieser Dämon eben die, ich weiß gar nicht, was der Plural von Bräutigam ist, Bräutigame, keine Ahnung, die Männer alle umgebracht hat in der Brautnacht. Da würden heute wahrscheinlich mehrere Psychiatrien dieses Mädchen behandeln, im Zweifelsfall, wenn das so tatsächlich wäre. Dort war es aber so, dass der Raguel gesagt hat, ja, du bist eigentlich der rechtmäßige Mann für meine Tochter, weil du ein Verwandter bist. Das war damals so üblich, um den Besitz zusammenzuhalten, dass Verwandte einander geheiratet haben. Und er lässt sich also überreden, und ich lese noch zwei Stellen dann vor. Der Vater von der Braut ist skeptisch und geht in dieser Brautnacht hinaus und schaufelt schon mal vorsichtshalber das Grab. Und jetzt lese ich Ihnen einen Text vor, der in unserer Übersetzung nicht drinsteht. Ich benutze hier den wissenschaftlichen Apparat der Jerusalemer Bibel und da ist ein Verweis auf die Vulgata und in der Vulgata wird noch etwas weiter also Vulgata ist die erste lateinische Übersetzung der Heiligen Schrift und da wird noch ein wenig ausgedehnt, was der Raphael dem Tobias sagt. Da sprach der Engel Raphael zu ihm: Höre auf mich, ich will dir zeigen, wodurch der Dämon überwältigt werden kann. Jene nämlich, die ihre Ehe so vollziehen, dass sie Gott von sich und von ihrem Sinnen ausschließen und die sich ihrer Lust so hingeben wie Pferd und Maultier, die keinen Verstand haben, über jene hat der Dämon Gewalt. Wenn du sie aber zu dir nimmst, gehe ins Gemach, enthalte dich von ihr 3 Tage lang und gib dich zusammen mit ihr nur dem Gebet hin. In der ersten Nacht aber wird der Dämon durch den Rauch der Fischleber vertrieben werden. In der zweiten Nacht wirst du zugelassen werden zur Gemeinschaft der heiligen Patriarchen. In der dritten Nacht aber wirst du gesegnet werden, dass aus euch gesunde Kinder geboren werden. Nach der dritten Nacht sollst du in der Furcht des Herrn die Jungfrau nehmen, mehr von Kinderliebe als von Leidenschaft geleitet, auf dass du den Segen des Geschlechtes Abrahams über deine Kinder erlangst. Das ist in der Übersetzung, die wir uns vorliegen haben, nicht gegeben. Da erinnert der Raphael nur an das Gebet, das der machen soll, der Tobias. Hab also keine Angst, das Mädchen ist schon immer für dich bereitet, so sagt er ihm. Wenn man also diese Vorschläge des Raphaels zur Brautname betrachtet, dann ist es natürlich auch sehr spaßig, wenn wir gerade die Erneuerung der Sexualmoral der Kirche betrachten, was da gefordert wird. Denn hier ist ja interessant, dass es nochmal deutlich gesagt wird, dass erst diese Begegnung und dieses Zusammenkommen im gemeinsamen Gebet die Grundlage dafür ist, miteinander Ehe zu leben. Daher sage ich auch jungen Menschen gerne, such nicht jemanden, der dir gut tut, sondern such jemanden, dem du gut sein möchtest. Oder wenn wir jetzt hier diesen Raphael betrachten, könnten wir auch sagen, such dir jemand, mit dem du gut ins Gebet kommen kannst. Dass ihr als Gebetsgemeinschaft zusammenfindet. Um dann miteinander nicht einfach der Lust wie Pferd und Maultier, die keinen Verstand haben, zusammenzukommen. Da ist es, glaube ich, auch so, dass Pferd und Maultier sich nicht vermehren können, wenn sie zusammenkommen. Ich meine, dass da sowas war, werden sicher ein paar Hörer dann uns zu sagen, was da wirklich ist. Aber einfach nochmal klar zu haben, hier wird also von dem Raphael gesagt, bete und komm mit deiner Braut zusammen in dem Blick auf den Herrn und auch auf das letztendliche Ziel, sich zu verschenken und zu vermehren. Also die Geschlechtlichkeit als Erfahrung, Gott ist mit uns, fürchte dich nicht, so haben wir gehört. Und da empfehle ich auch allen, die sich über die Sexualmoral der Kirche Gedanken machen, vor allem die über die Erneuerung. Die eigentliche Erneuerung hat Johannes Paul bereits grundgelegt in der Theologie des Leibes. Da gibt es mittlerweile mehrere Bücher darüber von Christopher West oder Corbin und Birgit Gams und noch vielen anderen, die wirklich hilfreich sind, um zu verstehen, welche Kostbarkeit der Leib uns ist, gegeben ist. Und dass diese Kostbarkeit der Geschlechtlichkeit auch etwas ist, dass dort, wo die beiden Mann und Frau zusammenkommen, in dieser Einheit sie erfahren dürfen, dass Gott sich ihnen gegenüber ausdrückt durch diese Leiblichkeit des Miteinanders. So spricht er auch vom Altar in der Kirche und vom Altar des Brautbettes oder des Ehebettes. Ja. Wo die Eheleute in rechter Weise, immer im Idealfall natürlich, in rechter Weise zusammenkommen, drückt sich der Herr in diesem Miteinander aus, in diesem Einswerden. Und das sieht er dann auch parallel zum Empfang der Heiligen Kommunion. Ja, so wie die Kommunion, Gott sich in der Kommunion mit uns völlig verbindet, eins wird mit uns, so sollen auch Mann und Frau diese Erfahrung in diesem geschlechtlichen Bereich machen, eins zu werden, um auch diese Erfahrung zu haben, dieses nicht mehr getrennt voneinander zu sein, sondern miteinander zu verschmelzen, die Grenzen nicht mehr wahrzunehmen, wo höre ich auf, wo fängt der andere an. Das ist diese Erfahrung, Gott schenkt sich uns Menschen total. Er zieht keine Grenze zwischen uns und sich auf, sondern er schenkt sich uns ganz. Also dieser Blick der Kostbarkeit des Leibes und dieser Schönheit und auch dieser Kraft und dieser Lebenskraft, die Gott uns durch die Sexualität schenkt, gilt zu entdecken. Aber hier hören wir noch mal ganz deutlich in diesem Text der Vulgata, dass es einen Boden braucht, damit die Sexualität wirklich erfüllt und gelingend sein kann und dass die eben auch eben etwas Kräftigendes ist und nicht etwas Zehrendes. Das wäre also im Buch Tobit gewesen bei den Versen 6 bis 18. Und ich lese mit uns dann nochmal, wie es dann tatsächlich dann auch vor sich gegangen ist, im Vers 8 vor. Da heißt es Folgendes. Als Tobias und Sarah in der Kammer allein waren, erhob sich Tobias vom Lager und sagte, steh auf, Schwester, wir wollen beten, damit der Herr Erbarmen mit uns hat. Er begann zu beten, sei gepriesen, Gott unserer Väter, gepriesen sei dein heiliger und ruhmreicher Name in alle Ewigkeit. Die Himmel und alle deine Geschöpfe müssen dich preisen. Du hast Adam erschaffen und hast ihm Eva zur Frau gegeben, damit sie ihm hilft und ihn ergänzt. Von ihnen stammen alle Menschen ab. Du sagtest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir wollen für ihn einen Menschen machen, der ihm hilft und zu ihm passt. Darum, Herr, nehme ich diese meine Schwester auch nicht aus reiner Lust zur Frau, sondern aus wahrer Liebe. Hab Erbarmen mit mir und lass mich gemeinsam mit ihr ein hohes Alter erreichen. Und Sarah sagte zusammen mit ihm: Amen. Und beide schliefen die Nacht über miteinander. Und sie lebten fröhlich dann ihre Ehe und er durfte, konnte sie mit nach Hause nehmen. Wir hören also dieses Gebet und das wäre eine interessante Einübung, mal zu überlegen, möchte ich, wenn ich mit meinem Ehemann, mit meiner Ehefrau zusammenkomme, wollen wir zum Beispiel darum beten, dass wir eine gelingende Sexualität haben, dass wir in der Lage sind, aufeinander zu achten, einander zu schenken, einander wahrzunehmen. In den meisten Fällen muss man sicherlich auch üben, miteinander über Sexualität zu reden, was einem gut tut oder was einem nicht gut tut, was einem jetzt gerade gut tut und vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr. Das verändert sich ja auch. Also da zu überlegen, ist das eigentlich ein Bereich, wo ich den Herrn auch hineinnehme, oder drehe ich, wie es scheint in manchen pietistischen oder sonst besonders frommen Gegenden der Fall gewesen sein soll, drehe ich, wenn wir zusammenkommen sind, das Kreuz um, dass der Herr nicht zugucken muss. Ich möchte noch ein Statement dazu abgeben. Die katholische Kirche ist von ihrer Grundlage her nicht leibfeindlich. Alles, was uns leibfeindlich erscheint, ist gesellschaftlicher Mainstream. Was wir im Viktorianismus des vorletzten Jahrhunderts erlebt haben, was auch nach Europa herübergeschwappt ist, ist moderner Zeitgeist und nicht Lehre der Kirche. Ich erkläre Ihnen auch warum, nämlich zum Zustandekommen des Sakramentes der Ehe ist zum gültigen Vollzug nicht allein der Altar und das Geschehen am Altar notwendig, sondern die Ehe, das Sakrament ist erst vollzogen, wenn die Eheleute nach der Trauung zum ersten Mal zusammengekommen sind und eins geworden sind. Das heißt, wenn die Vereinigung von Mann und Frau, die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau, notwendige Grundlage zum Zustehen eines Sakramentes ist, kann die Leiblichkeit nicht etwas Schlechtes sein. Wir Menschen machen aus Lust, aus Gewalt, aus Frustration, aus vielerlei Dingen ganz schreckliche Sachen mit der Leiblichkeit. Und da spricht es ja hier eigentlich von diesem Dämon, der haben will, ja. Ich denke, dass es für viele auch ist, den Frust abzuladen, Energien abzubauen und so weiter und so weiter. Das entbehrt aber jedes Mal dann der persönlichen Begegnung zweier Personen, die in Würde, im Idealfall, in Würde miteinander in die Augen schauend sich einander beschenken und wahrnehmen und eins werden. So üben wir häufig auch mit Paaren bei Erneuerungswochenenden für Ehepaare ein, sich bewusst zu machen, jeder geschlechtliche Akt, den wir tun, ist eine Erneuerung unseres Eheversprechens. Eine Besiegelung des ehelichen Bundes. Und deswegen ist das da auch so wichtig, dass wir immer wieder das tun. Und da hat mir vor längerer Zeit dann mal ein Ehepaar erzählt, Sie, wenn Sie jetzt sich gegenseitig Signale senden, dass Sie wieder zusammenkommen möchten, dann würde der Mann dann sagen, lass uns unseren Ehebund erneuern. Ich will mal so sagen, wenn man nach 3 Bier und 2 Gläsern Rotwein übereinander herfällt, dann ist das sicherlich auch etwas, ja, das kann ich nicht wirklich beurteilen, aber ich sag mal, diese Art und Weise der Sache nicht einfach nur den Lauf lassen, weil es jetzt gerade einen drängt, sondern zumindest immer wieder mal versuchen, diese Schönheit, diese Würde, diese Heiligkeit auch tatsächlich in real einzuüben. Das könnte beginnen, indem Sie anfangen zu beten, Herr, schenke uns ein gutes Miteinander heute Abend. Lass mich auf den anderen achten, ihn wahrnehmen, für ihn da sein wollen. Da meine ich immer, ich spreche noch deutsche Grammatik, meine ich immer beide Partner. Gibt es, ist aber nicht wirklich vorgesehen im eigentlichen Sinne des Wortes von Ehe. Die Frage war vielleicht für die Zuhörer, die es nicht die Frage gehört haben, wie es mit der Josefs-Ehe ist. Gut, jetzt ist ja die Frage, wir hatten gestern ja gebetet und auch diesen Lebensabschnitt von Kindergarten und Schule vor den Herrn gebracht. Und heute, können Sie sich ja schon auch ausdenken, ist die Frage meiner Pubertät, meiner ersten sexuellen Erfahrungen, all dieser Aspekte, die da sind. Um nochmal auch wahrzunehmen, wie ist denn meine Geschichte mit meiner Leiblichkeit? Ja, was ist da alles gewesen, um dieses auch einzubetten und die Belastungen, die dadurch gekommen sind, die Verletzungen, die Enttäuschungen, all diese Sachen, dass wir die betrachten können. Also noch einmal, vielleicht bevor wir da in das Gebet eintreten, geht es darum, der Tobit sagt also mehrere Dinge. Der sagt, ich möchte mich dir schenken aus Liebe. Das heißt, er möchte die Sarah nicht aus reiner Lust gebrauchen. Und wir hatten es ja schon immer wieder mal so ein bisschen latent, wie gehe ich mit anderen um? Da könnte es auch sein, dass ich mich fragen kann, wie gehe ich eigentlich mit meinen Enkeln um? Was erwarte ich von meinen Enkeln? Benutze ich die, um mir ein bisschen Freundlichkeit, Nettigkeit oder sonst was zu erkaufen? Indem ich sie mit Geschenken überhäufe, indem ich sie Fernsehen gucken lasse, was die Eltern strikt verboten haben und ich es dann trotzdem heimlich tue. Und die Frage ist ja, tue ich dem Kind etwas Gutes oder tue ich letztendlich mir etwas Gutes, weil ich den Eindruck habe, dass wenn ich das mache, dass mein Kind mich dann wunderbar findet. Oder mein Nachbarkind oder wer auch immer. Also diese Einübung, wie nehme ich den anderen Menschen wahr? Und es gibt ja Leute, die haben, sag ich mal, einen Röntgenblick. Wer ist mir nützlich? Ja, auch in so einem im Arbeitsverhältnis oder so. Welcher Mitarbeiter, Kollege ist mir nützlich? Mit dem tue ich dann schon mal mehr die Fäden spannen. Wer hat was zu sagen? Mit dem muss man uns gut stellen, der kennt den wieder und der hat mit dem Chef auch Kontakt. Also wenn wir dem gut sind, dann so. Da merken wir, dass wir Leute benutzen. Ja? Wir tun sie nicht um ihrer selbst willen mögen, ja? Sondern sie sind von mir vereinnahmt, weil ich erwarte, dass ich durch sie einen Vorteil bekomme. So sind ja auch nicht wenige Väter mit ihren Töchtern verheiratet und Söhne mit ihren Müttern, so dass mit die Beziehung der Eheleute auch getrennt mehr oder minder wird und es zwei Parteien in diesem Familiengefüge gibt und die so miteinander dann halt leben, aber die Eheleute dadurch nicht mehr miteinander reden. Ich weiß nicht, ob Sie von Erich Kästner ist Ihnen noch ein Begriff, oder? Ja. Wenn Sie mal sehr interessant lesen wollen, die Biografie von Erich Kästner aus seiner Kindheit. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber das finden Sie sicher raus, wenn Sie das wollen. Ich habe mal Walter Sittler, ein Schauspieler, hat das mal vorgespielt und vorrezitiert, diese Biografie. Und die war sehr erschütternd, weil er beschreibt unter anderem darin, Erich Kästner ist Einzelkind Und das eine Erschütternde, was ich noch erinnere, ist, dass die Mutter hochdepressiv war und immer wieder gedroht hat, sich das Leben zu nehmen. Und wenn sie nicht da war, wenn er heimkam, rannte er dann an die Elbe, glaube ich, rannte er da am Wasser entlang und guckte, ob er irgendwo seine Mutter finden könnte, die gerade irgendeine Brücke runterspringt oder sonst irgendwas. Also das ist ja auch ganz schrecklich. Aber warum ich es erzähle, ist Folgendes. Er beschreibt, dass der Heiligabend und die Bescherung der schlimmste Tag im ganzen Jahr für ihn war. Weil er wusste, dass er als Kind verantwortlich war für das Gelingen dieses Abends, dass die Eltern glücklich waren. Was war? Die Mutter hat heimlich irgendwelche Sachen gebastelt, um dem zu beschenken und tolle Sachen gemacht. Und der Vater hat im Keller was heimlich gebastelt. Damals bastelte man noch auch Spielsachen. Der hat ihm also auch irgendwas Tolles, wirklich Tolles gebastelt. Und jetzt kommen also die Eltern hochglücklich mit dem Geschenk an und denken, jetzt freut sich mein Kind über mein Geschenk, aber riesig. Und jetzt wusste er ganz genau, so beschreibt er das, dass er sich über beide Geschenke gleichartig groß freuen muss, weil sonst einer von den beiden enttäuscht wäre. Und dann schildert er eben, wie er dem Vater um den Arm fliegt und überlegt, wie kann er der Mutter zeigen, dass er sich doch über ihrs besonders freut, weil es von ihr kommt, und drückt sie eine Sekunde länger, aber bloß nicht, dass der Vater merkt, dass der traurig wäre. Also unglaublich, dieses Kind auch schon, wie diplomatisch oder so das war. Aber es war der schlimmste Abend für ihn. Ja. Wir Menschen neigen dazu, andere zu verzwecken. Ja. Und darum sage ich auch, Kinder sind wir haben kein Recht auf Kinder, muss man heute ja ganz deutlich nochmal laut sagen. Kinder sind uns nicht unser Besitz, nicht unser Eigentum, sondern sie sind in erster Linie uns geschenkt, dass wir reif werden können. Dass wir sie begleiten auf ihrem Weg, um sich, das haben wir ja schon die Tage gehabt, sich zu entfalten. Ja? Sie sind aber nicht dazu da, dass wir fröhlich werden. Und ich denke, auch in dieser Pyramide der Hierarchie ist zuerst Gott da, das haben wir jetzt hier auch bei Tobit schön gehört. Ja? Dann kommt meine Beziehung zu Gott und unsere Beziehung miteinander und zu Gott. Und dann kommen erst die Kinder. Es entspannt auch dieses Leben sehr und lässt uns auch entdecken, dass wir da diese Erfahrung machen können, dort, wo wir jemandem helfen, sich zu entfalten, geben wir uns, oder nein, umgekehrt, dort, wo ich einübe, mich aus der Beziehung mit Gott heraus entfalten zu lassen, kann ich auch dem anderen helfen, dass er sich entfalten kann. So wie wir es bei Elisabeth und Maria gehört haben, die beiden kommen, um einander, miteinander diesen Lobpreis auf Gott zu machen, auch in ihrer Notsituation. Und das Beeindruckende ist in dieser Theologie des Leibes von Johannes Paul, dass er da beschreibt, dass der Herr unsere Leiblichkeit nutzt, um sich auszudrücken. Was ihr einem meiner Brüder geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Die ihr im Gefängnis besucht hat, die Nackten zu kleiden, die Dürstenden zu tränken, die Hungernden zu speisen. Da haben wir das schon, ja, dass wir im anderen Christus begegnen können. Aber auch, dass Christus durch mich dem anderen begegnen möchte. So wie wir es in der schwangeren Maria erleben, das, denke ich, ist etwas, was Sie uns immer wieder neu bewusst machen müssen. Also wenn Sie morgens aufwachen und sagen, Herr, danke, dass du mit mir heute diesen Tag gestaltest und lebst und danke, dass du durch mich zu all den Menschen heute kommst, denen ich heute begegne. Das könnte also ein Teil des Morgengebetes werden. Und eben auch dieses Gebet. Und da sage ich gleich noch, das gehört zwar jetzt nicht zu diesem Teil hier, aber ich sage es gleich, weil es mir jetzt doch auch begegnet ist und was ich in letzter Zeit sehr häufig erlebe, dass das eine Hilfe ist. Viele sagen mir, wisset ihr, mein Mann oder meine Frau, ha, da bete ich schon lang, dass der sich oder die sich verändert. Ja? Und zwar meistens so, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß es, wie er sich ändern sollte oder sie sich ändern sollte. Und das sage ich jetzt seit 30 Jahren dem lieben Gott, aber er hört nicht. Was läuft jetzt da falsch? Ich möchte Sie ermutigen und einladen. Und wenn ich jetzt von Eheleuten spreche, dann bedeutet das nicht, dass das nur für Eheleute gilt, sondern all das, was ich jetzt gerade auch zur Leiblichkeit und zu all diesen Dingen gesagt habe, gilt für jeden anderen auch. Ich glaube, dass wir durch unsere Taufe und Firmung diese besondere Segenskraft haben, die der Herr uns auch geschenkt hat, um uns auszusenden, um Segen zu sein. Und wenn Sie jetzt anfangen, lieber Gott, mach doch, dass meine Frau endlich kapiert oder dass mein Mann endlich mal das macht, was ich denke, dann wird Ihr Gebet nicht fruchten. Ja, das ist in allen Bereichen so. Solange Sie dem Herrn die Ausführungsverordnung Ihrer Gebete gleich mitliefern, dann wird er sich schwer tun, da in diese Verordnungen einzustimmen. Aber dadurch, dass wir die Segenskraft haben eines getauften Christen, glaube ich, dass wenn wir beten, zum Beispiel, lieber Gott, segne meinen Mann in seinem Vatersein, dass er so Vater wird, wie du es gedacht hast, dass er so Ehemann sein wird, wie du es gedacht hast, dass sie so Mutter, Ehefrau, Freundin oder was auch immer sein kann, wie du es gedacht hast. Herr, segne sie oder ihn dazu, dass er aus deiner Kraft dieses tun kann. Segne das meinen Sohn, dass er sein Mann sein, sein Sohn sein, so leben kann, wie du es gedacht hast. Und ich bin überzeugt davon, liebe Schwestern und Brüder, dass diese Gebete sehr viel fruchtbarer sind als die Umoperationsarbeiten unserer Gebetsvorstellungen. Ja? Schönheitsoperationen sind in weiten Teilen Mist. Und daher sind auch unsere Gebete, die wir als Schönheitsoperationen quasi ansetzen, eben auch Mist. Ja. Sondern dem anderen zu helfen, Herr, segne den, dass er wirklich groß werden kann. Das Sakrament der Ehe versteht sich ja auch, dass die beiden einander helfen, sich zu entfalten, um immer so zu werden, mehr zu werden, wie Gott sie gedacht hat. Ja. Jetzt sagen mir dann aber viele Leute, also wissen Sie, mein Mann, der hat sich ja verändert. Also das ist ja ganz mühsam. Ja? Dann sage ich, ja, also wenn der sich nach 30 Jahren nicht verändert hat, dann wäre das ja tragisch. Was macht denn der die ganze Zeit? Ja? Und das geht ja auch so, wenn Sie beim Klassentreffen sind zum 40-jährigen Hauptschulabschluss oder was und sich dann die Hälfte der Leute sagen, Mensch, du hast dich überhaupt nicht verändert. Dann soll das ja zwar eine Nettigkeit sein, aber da frage ich mich dann, was habe ich eigentlich jetzt 40 Jahre lang gemacht, wenn ich mich nicht verändert habe? Ja. Möchte mal wissen, wer seinen Tomatenstock, den er gesetzt hat, 40 Jahre lang drin im Garten lässt und sagt, ja, du hast dich ja gar nicht verändert. Wir sind und da, um in den Himmel zu wachsen, reif zu werden für den Himmel. Wenn wir das Bild des Gärtners nehmen, dann müssen wir sagen, dass der alles tut, dass dieses Gemüse oder dass dieser Baum so sich entfaltet, der wird dann beschnitten, dass der stark wird, der Stamm. Manche Äste werden richtig abgesägt, dass nicht zu viel falsche Frucht passiert, um dann wirklich gute Früchte zu bringen. Ja. Und diese Arbeit, die müssen wir leisten. Ja. Und da denke ich eben auch, sind natürlich Menschen, junge Menschen mit Kind und Arbeit und allen Dingen oftmals gar nicht wirklich ganz intensiv in der Lage. Aber gerade wir Älteren haben doch manche Vorzüge, auch des Älterwerdens, dass manches auch langsamer geht und so, dass wir eben nicht immer davonrennen können, sondern auch mal in der Lage sind, einfach nur da zu sitzen. Und dann, wenn wir da diese Chance nutzen, für dieses Gebet, ja, Stellen Sie sich mal vor, wenn jetzt ganz Deutschland, also zumindest mal alle Katholiken, 25 Millionen Katholiken in Deutschland gebetet hätten, Herr, segne alle verantwortlichen Politiker, dass sie diese Krise gut meistern. Da können Sie sich vorstellen, dass da manches anders gelaufen wäre. Ja. Aber wir Christen tun es eben nicht. Und das ist die schwere Sünde, die wir tun. Also viertes Gebot zum Beispiel, könnte es auch sein, ich tue nie für Autoritäten und Verantwortliche für die Gesellschaft und Kirche beten. Die Leiblichkeit als Geschenk, als anvertrautes Gut, damit Christus sich durch uns in diese Welt schenken kann. Der Tobit betet also, das haben wir gesagt, nicht aus reiner Lust. Er betet, dass es möglich ist, dass er aus Liebe das tut und auch zu dieser Offenheit für die Kinder. Und da sehen wir, dass Liebe nicht, dass Liebe das Ziel hat, sich zu verschenken und zu vermehren, dass sie nicht privatisiert wird, das ist unser Privatding. Also ich will es mal so sagen, wenn zwei 17-jährige süße Burschen und Mädchen sich neu kennenlernen und lieben lernen, dass die erstmal wochenlang verschwinden und sich kennenlernen müssen, um zu gucken, wer bist du eigentlich und so, das halte ich für sehr naheliegend. Ja, das ist so bei allen Verliebten, sich kennenzulernen. Ja. Wenn das aber ein Dauerzustand ist, wir sind uns genügend, wir brauchen einander, gar niemand anders, wir sind so toll, wir brauchen gar niemand anders, halte ich das für irgendwie komisch, um es vorsichtig auszudrücken, weil Liebe eben gedacht ist, sich zu vermehren. Ja, so wie auch der Segen, wenn wir Segenskräfte sind, sollen wir den Segen spenden, ja, damit dieser Segen weitergehen kann und somit auch die Welt verändert. Und daher ist auch diese Liebe nicht etwas, ich habe jetzt endlich was für mich und das palte ich und lasse es nimmer los, ja, sondern Liebe heißt, ich habe jemanden gefunden, dem ich mich ganz schenken möchte, dem ich mich ganz anvertrauen möchte. Und wenn das beide in großer Verantwortlichkeit zueinander tun, merken sie, dass dieses der Überschwang ist. Das heißt, es gibt in jeder gesunden Liebe irgendwann diesen Moment, wo sie es hinausrufen wollen und allen sagen wollen, wir lieben uns. Wenn das eine Dauerheimlichkeit ist oder wäre, dann hätte es irgendeinen Knacks, weil die Liebe möchte sich mitteilen. Sie ruft hinaus in die Welt, schaut. Drum ist auch eine Eheschließung immer ein öffentlicher Akt. Und das Interessante ist, da stutzen meine Brautpaare immer ein bisschen, dass eine der Fragen ist, seid ihr bereit, für Kirche und Welt Verantwortung zu übernehmen? Das Sakrament der Ehe ist also eine Indienstnahme dieser beiden für Kirche und Welt. Es ist kein Privatgeschäft. So ist in dem Hochgebet, heißt es für Papst, Bischöfe und tralala, und für alle, die im Dienst deiner Kirche stehen, glaube ich, oder so heißt es, das sind nicht die Hauptbestellt sind, danke vielmals, die zum Dienst in deiner Kirche bestellt sind, da glaube ich, dass da nicht die hauptamtlichen Mitarbeiter gemeint sind, sondern dass zumindest auf jeden Fall die Eheleute gemeint sind, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, weil sie Verantwortung für Kirche und Gesellschaft übernehmen. Liebe hat also immer auch diesen sozialen Aspekt, für und mit anderen etwas zu machen und nicht, das habe ich jetzt aber ganz allein für mich und teile ich mit niemandem. Ja. Daher ist jemand, der eifersüchtig permanent ist, den anderen einschränkt, ja, unerträglich und asozial und nicht kirchlich gesinnt. Ja. Der müsste dringend daran arbeiten, dass Eifersucht etwas ist, was wirklich schädigend ist für jegliches Miteinander. Gut, soweit einmal der Tobit und die Sarah, die also dann ihr Leben genießen. Ich lese noch mal den Abschnitt vor, der dann im Anschluss kommt, und zwar ab Vers 8. Nun aber bat Tobias den Raguel, also seinen Schwiegervater, lass mich heimreisen, sonst gehen mein Vater und meine Mutter die Hoffnung auf, mich je wiederzusehen. Sein Schwiegervater bat ihn, bleib bei mir, ich will jemand zu deinem Vater schicken und ihm sagen lassen, wie es dir geht. Doch Tobias erwiderte, nein, lass mich zu meinem Vater zurückkehren. Da stand Raguel auf, vertraute ihm Sarah als seine Frau an und gab ihm die Hälfte seines Vermögens. Das ist eben der super Schwiegervater. Sklaven, Vieh und Geld. Zum Abschied segnete er sie und sagte, meine Kinder, der Gott des Himmels möge euch mit Kindern segnen, ehe ich sterbe. Und zu seiner Tochter sagte er, halte deine Schwiegereltern in Ehren, von jetzt an sind sie deine Eltern. Ich möchte immer nur Gutes von dir hören, und er küsste sie. Der Vater segnet also den Schwiegersohn, der Gott des Himmels möge euch mit Kindern segnen, ehe ich sterbe. Und zum Abschied segnete er sie, so heißt es. Zum Abschied segnete er sie. Liebe Schwestern und Brüder, noch ein letztes, bevor wir zum Gebet dann tatsächlich gehen, ist dieses, ich erlebe, dass nicht wenige Beziehungen Schaden leiden dadurch, dass Verwandtschaft, Tanten, Onkels und eben auch Eltern in Beziehungen hineinfuschen. Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Schwiegersohn oder Schwiegertochter und oder mit Ihrer eigenen Tochter nicht im Reinen sind und das schwierig ist, aus welchen Gründen auch immer, ermutige ich Sie, das, was hier der Raguel tut, jetzt mal bewusst auch zu tun, Herr, segne ihn oder segne sie. Segne diese Schwiegertochter, segne diesen Schwiegersohn, segne diese Enkel. So wie ich es vorher gesagt habe, von den Eheleuten einander sich zu segnen, Herr, schenke ihnen den Segen, dass sie das und das ihr Mann oder ihr Frau sein tun können, leben können, dass sie da auch bewusst ihr Kind segnen. Viele Familien pflegen es ja so, wenn sie einander verabschieden, dass sie sich gegenseitig den Segen geben, manche sogar mit Weihwasser. Und so bin ich auch überzeugt davon, dass wenn jetzt zum Beispiel erwachsene Kinder ausziehen, wenn Kinder heiraten, dass es da auch notwendig ist, dass die Eltern ihre Kinder dazu segnen und sie entlassen, freilassen im guten Sinne, aber dass auch dieser Vater- und Muttersegen ein wichtiger Aspekt ist. Wenn Sie einmal das jüdische Schabbat erleben, da wird auch segnen die Väter und die Mütter ihre Kinder und umgekehrt die Kinder auch ihre Eltern. Wir hatten vor einiger Zeit einen sehr beeindruckenden Geburtstag, ein 80-jähriger Geburtstag, der Vater schon betagt und geschwächt durch Krankheit. Da sagten die Kinder zu mir, also nur Mittagessen, Kaffee trinken, Abendessen, das ist ja öde. Können wir nicht eine Andacht miteinander feiern? Und da haben wir diese jüdische Tradition aufgenommen und haben gesagt, zu danken, zu beten, tralala. Und dann haben wir gesagt, der Vater möge doch jetzt und der Großvater möge doch alle seine Kinder und Enkel segnen. Und er saß da in der Kapelle in seinem Rollstuhl Und die Kinder und die Enkel sind an ihm vorbeigezogen quasi, haben sich vor ihm hingekniet, weil er konnte ja gar nicht so hoch, haben sich vor ihm hingekniet und er hat sie gesegnet. So ein unglaublicher Moment für die ganze Familie und diese Erfahrung, wir sind vom Großvater wirklich gesandt und gesegnet. Also für alle Ihre Geburtstagsfeiern empfehle ich Ihnen mal, aber auch für das Einüben erstmal, dass Sie in der Lage sind, wirklich den Segen für Ihre Familie zu erbitten. Da können Sie eine Menge tun. Wenn mir jemand sagt, ich bin nutzlos, ich kann nichts mehr, dann denke ich immer, ich muss dem helfen, dass er diese Vollmacht, die wir als Christen haben, lebt, damit er auch weiß, dass dadurch viel Gnade erwirkt werden kann. Wenn Sie an viele Mystikerinnen denken, Marthe Robin zum Beispiel, 60 Jahre lang, glaube ich, im Bett gelegen, Anna Schäffer, Annie Angele, von der ich heute Morgen schon sprach, alles Frauen letztendlich, die körperlich, gesellschaftlich eigentlich nichts leisten konnten. Aber die Marthe Robin bei fast allen Erneuerungsbewegungen Frankreichs mit von der Partie war, die Schulen gegründet hat, die weltweit mittlerweile wirken, Gemeinschaften, das Foyer de Charité von ihr gegründet. Die kleine Therese, die, glaube ich, 24 nur geworden ist, in ihrer Karmel saß und zur Patronin der Missionare wurde. Also Sie sehen, Sie haben keine Ausrede, alt oder krank oder elend zu sein, um nicht die Welt bewegen zu können. Sondern vermutlich ist das gerade die größte Chance Ihres Lebens, die Welt zu verändern. Ja, das sage ich auch besonders all den Zuhörerinnen und Zuhörern, die zu Hause krank und alt da niederliegen. Nutzen Sie diese Schwäche und schenken Sie sie dem Herrn, damit Sie dadurch die Welt verändern können und der Herr durch Sie die Welt verändern kann. Er nimmt dieses Geschenk Ihrer Hingabe gerne auf. Gut, wir kommen jetzt zu dem Gebetsteil des heutigen Tages. Sie dürfen sich wieder genüsslich zurücklehnen und brauchen nichts mit zu notieren, sondern einfach geschehen zu lassen und an dem Moment oder an dieser Situation, wo Sie hängen bleiben, die dem Herrn hinzuhalten, dass da Heilung geschehen kann. Gütiger und barmherziger Gott, bei Tobias und Sarah erleben wir, dass du unsere Leiblichkeit, unser Mann und Frausein gesegnet und geheiligt hast. Und so bringe ich dir jetzt die Zeit meines Mannwerdens, meines Frauwerdens, meiner Pubertät. Ich bringe dir all die Situationen, wo ich damit nicht zurechtgekommen bin, wo ich erschüttert war über die erste Blutung, auf die mich niemand vorbereitet hat vielleicht, oder wie die damit umgegangen sind, oder der erste Samenerguss, wo ich nicht wusste, was da passiert ist. Ich bringe dir diese Spannung, doch plötzlich zu entdecken, dass sich mein Körper verändert. Was geschieht da, dieses Befremdliche? Herr, ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem kostbaren Blut in diese Erinnerungen hineinströmst, dass dein Liebeslicht das verwandelt, weil du dein Ja zu meinem Mannwerden, zu meinem Frauwerden gesagt hast. Und so sprich du das jetzt dort hinein. Herr, so bringe ich dir auch diese ersten zarten Annäherungen, vielleicht die Arztspiele, aber dann auch diese Sehnsucht oder das Interesse am anderen Geschlecht, dem anderen Geschlecht gefallen wollen und dann enttäuscht zu werden. Wie geht das? Was muss man da machen? Vielleicht schon damals durch Bravo oder andere Zeitschriften angeheizt und auch in einer Weise gelenkt und beraten. Aber mit wenigen oder mit gar niemand konnte ich wirklich gut darüber sprechen. Sondern es war immer in einer Schmuddelecke. Und so bringe ich dir auch diese ersten zarten Versuche, einander zu nähern, bring dir aber auch diese Situationen, die scheußlich waren, wo andere mit mir etwas gemacht haben, was ich nicht wollte, wo ich mich schmutzig und dreckig danach gefühlt habe und wo ich heute noch diesen Ekel in mir trage, wo ich Nein rief oder nicht wusste, wie ich mich davor ausstehlen kann, weil irgendjemand mit mir umgegangen ist, wie es nicht recht war. Herr, so bitte ich dich, dass du da hinein in diese Verletzungen, dieses Minderwertigkeit sich vorkommen, in dieses Verletztsein, diese Scheußlichkeit dein Kreuz aufrichtest und diese negativen Bindungen und Erinnerungen wandelst, dass du dich dort hineinschenkst und die Menschen, die uns da Unrecht getan haben, auch segnest, sodass ich immer mehr Frieden mit dieser Situation finde. Vielleicht ist die Situation durch Vater, Bruder, Großvater, Mutter, Tante, Klassenkamerad, Nachbar geschehen. Herr, so lass dein Licht dort hineinströmen, um es zu sehen, zu sagen, es war schrecklich, es war Unrecht, was die anderen getan haben, damit ich auch frei werde von dieser Belastung, von diesen Selbstvorwürfen. Herr, ströme du dort hinein, zu entdecken, dass du mit mir dort verletzt worden bist und dieses Unrecht mit mir erlitten hast, damit du aber auch mit mir jetzt den Weg des Friedens gehst. Herr, so bringe ich dir die erste Freundschaft, dieses erste, wo einer zu mir Ja sagt, wo ich vielleicht gesucht habe, möglichst von zu Hause wegzukommen, weil ich erlebt habe, dass da jemand sich meiner annimmt. Eine ganze Hoffnung in diese Person war. Und dann plötzlich zu entdecken, es geht gar nicht um mich. Diese Enttäuschung, dieses Abserviertwerden. Herr, so bringe ich dir alle Situationen, wo Freundschaften, wo Liebe, Liebesgeschichten auseinandergegangen sind, in schmerzlicher Weise, wo wir Unrecht getan haben, einander und uns selbst. Herr, und so bitte ich dich auch, segne all diejenigen, die ich verletzt habe, durch meine Ungeschicktheiten, durch mein bewusstes Manipulieren oder Benutzen, durch mein den anderen fallen lassen, dass du auch diese segnest, damit alle negativen Fesseln und Bindungen, die auch durch geschlechtliche Beziehungen entstanden sind, dass du sie jetzt löst. So durchtrenne ich in der Vollmacht des priesterlichen Dienstes und im Namen Jesu Christi alle außerehelichen Beziehungen sexueller Art und all deren Bindungen und Fesseln, die entstanden sind, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, ich bringe dir auch diese Erfahrungen am Arbeitsplatz mit Kollegen, diese Einschüchterung, dieses Verletzlichsein als Frau, wo andere versucht haben, mich zu manipulieren, zu bedrängen, bringt dir auch die Situationen, wo einzelne Männer diese Erfahrung gemacht haben, vorgeführt zu werden, verletzt zu werden. Herr, ich bringe dir auch diese große Liebe, der ich vielleicht heute noch anhange, gegen die ich mich entschieden habe, vielleicht wegen der Familie, wegen anderer Dinge, und ich heute noch eigentlich spüre, das wäre besser gewesen, das wäre gut gewesen. Herr, so befreie auch da heraus, dass ich immer mehr auch mir selber vergeben kann für all das, was ich tue. Und lass mich das auch bewusst einmal, all diese Geschichten meiner Leiblichkeit, meiner Experimente, meiner Enttäuschungen, meines Handelns auch in das Sakrament der Versöhnung zu bringen. Herr, und so bringe ich dir auch die Ehe und das eheliche Miteinander. Ich bringe dir auch da dieses Einüben, dieses Enttäuschtsein, dieses Nicht-Miteinander-Sprechen, dieses Einander-Verletzen, dieses Versuchen, über den anderen zu regieren oder diese Frustration. Es hat doch keinen Sinn, diese Resignation. Herr, schenke allen, die jetzt auch auf diesem Weg sind, dass sie neu mit deiner Kraft, mit deiner Segenskraft füreinander einstehen, um auch da neue Wege miteinander gehen zu können, Frieden füreinander und miteinander zu haben. So danken wir dir für all das, was du an Heilung schenkst, und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit.